war eine harte Niederlage für mich, aber die, von der ich sage, dass ich davon auch wahrscheinlich mit am meisten in meinem Leben im Nachhinein gelernt habe. Ob das Glück oder Unglück für mich bedeutet im Leben. Und das sind alles ja, Gedanken, die ich erst gehen musste, um sie dann zu verstehen. Ich weiß, dass die Jahre danach eher schwer waren für mich.
Was ist denn los?
2015, das war ein ganz schweres Jahr für mich. Bei den Haien durchwachsen, auch mit Verletzungen von mir. Es war nicht einfach. Also ich habe mal den Spruch gehört, dass ich es mir einfach gemacht habe, das ganze Karriere an einem Standort zu bleiben. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das Einfachste wäre es gewesen, zu dem Zeitpunkt zu gehen, weil das sehr schwere Jahre waren und ich zu den Jahren eigentlich das Glück eher bei der Nationalmannschaft gefunden habe. Und das waren die Momente, die mich aufgebaut haben. 16, 17 mit Markus Sturm, mit der Heim-WM noch in Köln, wo es in Köln wirklich schwierig war und mit der Nationalmannschaft sehr schön. Und abschließen konnte ich damit eigentlich erst 2018 mit dem, ich nenne es Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen.
Wir hatten vor kurzem auch ein bisschen rekapituliert miteinander, wann Mo's Stern in Anführungszeichen so aufgegangen ist. Und wir kommen tatsächlich so an die Stelle auch, wo es diesen epochalen Fight mit Christoph Miliszko gab. Ob das so der Moment war, der ihn ja nochmal in dicken Anführungszeichen zum Mann gemacht hat, wo dann ja ganz Köln, fast die Eishockey Deutschland draufguckt hat, was ist denn das für einer? Wer ist denn der Typ?
Das ist das Spiel, was ich meinte, genau. Das ist das 10-0 gegen Ingolstadt zu Hause. Und ich hatte in meiner Kindheit immer geboxt, also ich war immer im Boxen und im Kampfsport durch meinen Vater, der auch immer viel Kampfsport gemacht hat. Und ja, ich wusste, dass ich das schon machen kann, hatte aber schon so ein bisschen Respekt davor. Respekt ist das falsche Wort, Angst. Es war Angst. Oder Furcht, besser gesagt Furcht. Ja, es kam so Situationen, wo ich diesem Ganzen nicht aus dem Weg gehen konnte. Also Christoph Mnischko war da vor mir und entweder ich ziehe jetzt den Schwanz ein oder ich muss mich in die Situation stellen. Ich wusste, ich muss mich stellen. Und so kam es dann zu diesem Boxkampf. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass die Leute in Köln mich so richtig wahrgenommen haben und ich für mich selber nah machen konnte.
Mo und Miliszko sind mittlerweile dann auch dicke Buddies geworden.
Also wir waren auf deren Hochzeit und er ist auch ein Jahr später oder 2 Jahre später ist er neben mir eingezogen in der gleichen Straße und ich weiß, dass er mit dem Möbelwagen davor fuhr und ich wusste, also entweder es wird jetzt richtig komisch die nächste Zeit oder ich gehe jetzt einfach raus und frage ihn, ob ich helfen kann und wie heißt, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich.
Diese Reise, die wir da erlebt haben, nicht nur fürs deutsche Eishockey, sondern auch als Team D damals in Verbindung mit den ganzen anderen Athleten. Das war einfach großartig und wir haben da zusammen Geschichte geschrieben und das wird uns natürlich für immer verbinden.
Ich glaube, dass der Vorteil einfach war, dass viele, viele Spieler, die wir seit 10, 15 Jahren in der Nationalmannschaft sind, dass der Kern einfach zusammen war. Wir kannten uns eigentlich auch privat, also wirklich von klein auf.
Also ich glaube, für die Spieler, die wirklich in diesem Spiel dabei waren und dieses Spiel ja schon gefühlt auch mal was gewonnen haben, möchte ich sagen, dass da immer wieder dieser Zeitpunkt kommt und dieser Zweifel auftritt, ja, war jetzt Silber so toll oder hätte man eigentlich wirklich realistisch auch Gold holen können?
Ja, wir waren vorne am Powerplay. Sehr, sehr schade jetzt im Nachhinein, wenn ich es wieder erzähle, denke ich mir eigentlich scheiße.
Die Russen hatten in dem Moment auch Glück. Du musst etwas Glück haben, immer, du musst Glück immer dazu. Aber ich würde sagen, wir haben in dem Moment Pech gehabt, sonst hätten wir die Russen geschlagen.
Wenn du das Spiel jetzt nochmal spielen würdest, wahrscheinlich 10-mal würdest du wahrscheinlich das 9-mal gewinnen.
Das ist nur, ja, dann sehr bitter, dass man sich diesen einen von 10 Momenten dann für das olympische Finale ausgesucht hat.
Also ich glaube, der Gewinn der Silbermedaille ist der größte Erfolg im deutschen Eishockey ever.
Da hat es mir schon auch die Tränen in die Augen gedrückt. Das war so ein unglaubliches Erlebnis in Pyeongchang.
Ich treffe immer noch Leute, die mir erzählen, wo sie 2018 das Finale geschaut haben und wie toll das doch war.
Also ich habe tatsächlich in meinem Telefon bei der Weckerfunktion die 3:15 Uhr morgens bis heute nicht mehr verändert als Erinnerung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir heute den Wecker stelle, sehe ich diese 3:15 Uhr Einstellung und die erinnert mich an diese fantastische Zeit.
Aber das war wirklich extrem. Ich weiß noch, dass ich damals alte Schulleiterinnen von mir, mit denen man wirklich gar nichts mehr zu tun hatte, die haben mir auf einmal Nachrichten geschrieben. Er hat Nachrichten bekommen. Nachbarn hatten das Haus geschmückt in unserer Abwesenheit. Die Straße war bemalt. Also es war wirklich in allen Bereichen war ein Riesenhype. Es war total schön und es hat auch ihm, glaube ich, sehr gut getan, dass Eishockey in Deutschland mal so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, ne? Und dass Kinder auch wieder mehr Interesse bekommen haben und die Angebote vielleicht auch ein bisschen erweitert wurden.
Also eine Silbermedaille aus einem olympischen Turnier mitzunehmen oder im Finale zu spielen, ist schon unfassbar, unglaublich.
Wir haben es geschafft, was sehr Besonderes da aufzubauen und wie so eine Mauer um uns herum. Und wir waren schon verschworen. Das hat man nicht alle Tage. Und ich glaube, die Jungs, die da waren, die mussten auch alle da sein. Es war genau die richtige Truppe, um das dort abzuziehen.
Moritz Müller, ein Gesicht des deutschen Eishockeys. Seit letzter Woche gehört auch er zum Club der Tausender. Die Ausschnitte, die ihr eben gehört habt, sind Teil einer sehr aufwendig produzierten Dokumentation, die ab dem 9. März bei unserem Medienpartner Magenta Sport zu sehen ist. Nichts geschenkt, alles verdient. So lautet der Titel, der viel verspricht. Sehr, sehr viele Kollegen, Trainer, Freunde und auch die Familie kommt in der Doku zu Wort, wie ihr eben schon hören konntet. Und natürlich Mo Müller selber, der teilweise sehr emotional wird. Also freut euch drauf, wie gesagt, ab dem 9. März zu sehen. Apropos 1000. Auch die DEG hat nun mit Alex Barter und Philipp Gugula zwei Spieler in ihren Reihen, die in diesen Tagen Grund zur Freude hatten. Und so konnte ich am Dienstag, kurz nach dem Spiel gegen Schwenning, mit Gugula sprechen. Das Interview hört ihr jetzt gleich zum Auftakt. Und dann widmen wir uns den krisenden Adlern aus Mannheim. Christian Rotter, Journalist vom Mannheimer Morgen, ist seit Jahren nah dran und versucht zu erklären, warum aktuell der Wurm drin steckt im Team von Coach Bill Stewart. Dass so oder so und je nach Ausgang der Saison auf der Trainerposition ein Wechsel vorgenommen wird, scheint indes für Rotter klar. Damit rein, viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger und ihr seid bei Eiskalt auf den Punkt. Philipp Gugula, ein Tausender, direkt nach dem Spiel. Mal was anderes im DL-Podcast, dass wir es direkt nach dem Spiel aufnehmen. Ja, sag mal, erste Frage, wie war es heute?
Ja, es war natürlich ein besonderes Erlebnis für mich, gar keine Frage. Also aber erstmal natürlich ein großes Dankeschön an die DEG-Fans, an die DEG-Familie, an meine Mannschaft, die wirklich großartig waren heute. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ist für mich natürlich ein besonderer Meilenstein, gar keine Frage. Ich glaube, das wird man wahrscheinlich erst ein bisschen mit ein bisschen Abstand realisieren, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr glücklich heute und auch vor allen Dingen sehr dankbar.
Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten, an der Bremenstraße, habe ich mit Alex Barter und mit dir gesprochen. Da hatte ich auch schon mal die 1000 angesprochen. Da sagtest du, oh, das ist noch so weit weg. War ja auch noch weit weg. Wann kam so das, war es nochmal doch ein besonderes Kribbeln heute vorm Spiel? War es irgendwie anders als sonst?
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe auch, normalerweise legt man sich so ein bisschen hin, macht mittags nochmal die Augen zu und ich habe es probiert. Es ging nicht, bin ich ehrlich. Und man hat Nachrichten, Anrufe bekommen etc. Und das ist natürlich was Besonderes, gar keine Frage. Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, bin aufgestanden und klar, es macht einen was mit oder es macht was mit dir, gar keine Frage. Dieses ganze Drumherum, was natürlich sehr besonders ist, auch mit vielen Glückwünschen und wie gesagt, da bin ich sehr dankbar drüber, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist auch. Ich bin sehr stolz, dass ich es auch in den Farben von der DEG gemacht habe. Wenn mir das einer vor, ich sag mal, 20 Jahren, vielleicht ein bisschen länger noch gesagt hätte, dass ich das da erreiche oder grundsätzlich erreiche, da, wo ich, sage ich mal, groß geworden bin, an der Bremenstraße mit den Eltern zusammen in den 90er Jahren, in diesen legendären und wo ich als kleines Kind noch dann ja auch mitgefiebert habe und auch, ich sag mal, im Nachwuchs so quasi jede Station durchgegangen bin, dann hätte ich es auf jeden Fall sehr gerne unterschrieben damals und auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Eltern, gutes Stichwort. Familie, Freunde, heute höchstwahrscheinlich hier, ist natürlich komplett auf der Zielgeraden, Spiel auf Spiel, aber dennoch ein bisschen die Chance heute Abend, das zu genießen und ein bisschen zu feiern, anzustoßen?
Auf jeden Fall, ich krieg schon gerade wieder, ich wette, das ist meine Frau, also Handy vibriert. Ja. Nein, auf jeden Fall, also die sitzen oben in der Loge, die warten und deswegen wird es Zeit, dass ich da hochkomme, mit den Freunden auch mal anstoße und auf jeden Fall werde ich das auch tun.
Letzte Frage, ich entlasse dich gleich, sportlich noch einmal ganz kurz, total eng natürlich. Wie blickst du jetzt auf die nächsten beiden letzten Spiele in der Hauptrunde?
Ja, ich glaube, ich habe gehört, dass Köln heute gewonnen hat, 3 Punkte geholt hat. Ich weiß jetzt gar nicht so, wie die Punkte, die Tabelle aussieht, aber ich glaube, dass wir in Wolfsburg auf jeden Fall schon ja ein wichtiges Spiel haben. Ich glaube, da sollten wir schon versuchen zu punkten, weil sonst, wenn Köln gewinnt, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind die an uns vorbei dann bist du auf einmal Tabellen 6., 7. vielleicht nur noch. Und dann wird es wieder eng. Also dementsprechend wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns, für die DEG. Und ich hoffe einfach, dass wir einen Weg finden, dort wieder so zu spielen, wie wir vielleicht so vor 3, 4 Spielen gespielt haben. Ich glaube, die letzten beiden Spiele, muss man ehrlich sagen, waren wir nicht sehr gut. Gegen München haben wir mal wieder einen überragenden Torwart gehabt, der uns eigentlich lange im Spiel gehalten hat. Heute wieder überragend, um ehrlich zu sein. Und von uns aber leider auch wieder kein gutes Spiel. Deswegen ein bisschen geradliniger spielen, wieder mehr zum Tor und dann hoffe ich, dass wir in Wolfsburg 3 Punkte holen werden.
Viel Glück dafür und genießt den Abend.
Dankeschön. Danke. Vielen Dank, ja.
Wir wollen sprechen über die Aktualität bei den Adler Mannheim. Man sagt ja immer, jede Mannschaft hat ihre Krisen so während der Saison und vor allem natürlich auch während der Hauptrunde. Wenn man natürlich so eine Krise ganz zum Ende der Hauptrunde hat, ist es natürlich irgendwie doppelt bitter. Und darüber möchte ich sprechen mit Christian Rotter. Hi.
Ja, servus. Ich grüße dich.
Grüß dich auch. Erstmal, wie geht's dir?
Ja, soweit ganz gut. Du erwischst mich an meinem freien Tag. Deswegen habe ich ausreichend Zeit, um über die Adler mit dir zu quatschen.
Ja, das freut mich, dass du dir am freien Tag die Zeit nimmst. Wir haben eben schon kurz, oder du hattest mir gesagt, warst so ein bisschen gezwungen, zweimal in kürzester Zeit die Aktualität bei den Adlern zu kommentieren, bei euch im Blatt. Ja, lass uns doch mal loslegen. Das ist ja jetzt so, wenn ich nicht falsch bin, so seit 3 oder 4 Wochen, ne, steckt so richtig der Wurm drin, oder?
Ganz genau so ist es. Also wenn du mir vor 3 Wochen gesagt hättest, dass wir dieses Gespräch jetzt heute führen müssen, hätte ich gedacht, no way. Du hast es richtig angesprochen, du kommst aber von Siegen in Ingolstadt. Jeder weiß, Ingolstadt spielt eine hervorragende Saison, gewinnst da in der Overtime. Eine Woche später fährst du nach Straubing zum heimstärksten Team der Liga. Ja, lässt du dir da kurz vor Schluss das 2-2 einschenken, gewinnst es aber noch in der Overtime, bist da Tabellenzweiter und alles scheint gut zu laufen. München ist enteilt, aber das ist das einzige Problem. Und dann startest du diese Negativserie und das ist natürlich schon ja bemerkenswert und auch bedenklich, gerade zum jetzigen Zeitpunkt der Saison.
Mhm. Kannst du als einer, der seit jeher sehr, sehr eng dran ist bei den Adlern, kannst du das nochmal konkret an gewissen, vielleicht auch ja, Situationen auf dem Eis oder an Spielern auf dem Eis festmachen, dass es jetzt nicht mehr so läuft?
Es ist ganz schwer greifbar, die Situation, weil natürlich viele sagen, es ist keine Entschuldigung, aber erwähnen natürlich schon, dass die Mannschaft ja nie Gelegenheit hatte, sich einzuspielen. Wenn du dich erinnerst, am Saisonstart war es ja so, dass Lehtivuori mit einer schweren Schulterverletzung ganz lange ausfiel. Gleich im zweiten Einsatz hat sich dann Tyler Goddett, der so ein bisschen als der Königstransfer bezeichnet wurde, verletzt. Jetzt ist Nigel Dawes verletzt, der quasi der Einzige war, dem so ein bisschen dieses Tore-Schießen leicht von der Hand gegangen ist. Und das ist das, jetzt sind wir bei diesen Punkten. Du ansprichst einmal die Offensive. Ne, wenn du dir den Kader anschaust und dir dann anschaust, wie viele Tore die Adler in dieser Saison geschossen haben, dann stimmt ja da was nicht. Ich habe jetzt mal geguckt, also zum Beispiel jetzt nichts gegen Frankfurt. Ich finde es cool, dass es Derbys gibt, aber wenn zum Beispiel ein Aufsteiger wie die Löwen Frankfurt mehr Tore schießen als die Adler mit einem viel geringeren Budget, dann kann was nicht funktionieren. Natürlich kann man jetzt sagen, die haben eine andere Spielphilosophie. Die Adler setzen eher mehr auf die Defensive. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also da kommt einfach viel zusammen. Und ich hatte am Dienstag nach diesem 4-5 nach Verlängerung länger mit Dennis Roll noch gesprochen per Telefon. Und da hat er schon auch gesagt, vielleicht ist es so, dass wir ein bisschen verkrampfen, weil wir genau wissen, wir schießen keine Tore und wollen das dann erzwingen. Und dann laufen wir halt in einen Konter nach dem anderen. Und genau das ist der Punkt. Du hattest eine nicht so gut funktionierende Offensive, hast es aber so ein bisschen übertüncht mit einer sehr gut funktionierenden Defensive. Und es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich seit einigen Wochen mit Matt Donovan und Corbinian Holzer so deine 2 stärksten Verteidiger ausfallen. Dass da auch im System in der Verteidigung nichts funktioniert. Und wenn du halt gegen die Augsburger Panther mehr als 30 Schüsse zulässt und eigentlich du in diesen Playoff-Mode kommen willst, dann passt was nicht.
Ja, man spricht dann ja auch immer gerne oder es ist naheliegend, dass man dann über die erfahrenen Spieler spricht. Du hattest jetzt schon ein paar angesprochen. Hast du denn das Gefühl,
das, und Dennis Roll, würde ich sagen, gehört zweifelsfrei dazu. Hast du das Gefühl, dass die trotzdem den Glauben daran haben, dass man das jetzt, weil wir stehen kurz vor den Playoffs, so wie du sagst, man will ja eigentlich genau in diesen Mood reinkommen, dass man irgendwie alle 2-3 Tage da die entscheidenden Spiele hat. Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass die Mannschaft weiß, was sie kann, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Das hat man ja tatsächlich auch in dieser Saison, zum Beispiel bei den Siegen gegen München, schon auch gesehen, dass da Potenzial ist, aber Potenzial ist so ein schönes Wort, wenn du das nicht abrufst, dann bist du relativ schnell auf der Verliererstraße. Und wer den Robo oder den Dennis Reul kennt, der weiß, dass er seine Worte sehr bedächtig wählt, und man hat schon auch eine gewisse Ratlosigkeit daraus gehört. Er hat gemeint, wenn ich wüsste, was falsch läuft, dann würden wir es ja ändern. Und immer so wieder auch gesagt, ich kann dir deine Fragen, so gern ich es wollte, auch nicht so beantworten. Also ich muss sagen, du hast den Punkt angesprochen. Ich glaube schon, dass es auch aus der Mannschaft kommen muss, weil die Impulse von außen zumindest momentan nichts bewirken.
Wie siehst du den Coach aktuell? Bill Stewart war, glaube ich, für jeden, der es möchte, war es zu sehen und auch nochmal nachzusehen. Der hatte nach der Niederlage in Augsburg, hatte der, ja, wie man so schön sagt, die Faxen dicke, und dementsprechend hat er sich auch geäußert auf der PK.
Ja, ich finde sowohl den Zeitpunkt als auch die Aussagen an sich sehr unglücklich gewählt. Du hast ja angesprochen, wir haben jetzt noch 2 Hauptrundenspiele, und du musst wissen, dass sich Bill Stewart die ganze Saison in der Öffentlichkeit schützend vor die Mannschaft gestellt hat. Er hat jedes Mal, auch selbst nach dem, ich war beim Berlin-Spiel dabei, bei diesem 2-5, wo man auch sagen muss, die Leistung war jetzt gerade nach dieser 2-5 Niederlage gegen Köln, die war dann wieder in Ordnung. Dieses Spiel hätten die Adler auch gewinnen können, hatten gerade Anfang des letzten Drittels da diese 3 Pfosten- und Lattenschüsse. Und auch da hat er nochmal gesagt, er sei stolz auf seine Spieler, er lobt den Charakter der Mannschaft, und nicht mal eine Woche später haut er dann so rein. Und er hat ja, also es gab ja immer so die Vermutung von außen auch, ob die alle an einem Strang ziehen. Und wenn er jetzt sagt, es gibt 10 Spieler, die sich quasi wie das Trainerteam den Hintern aufreißen und 10, die ja ihren Job nicht erledigen, dann finde ich das in der Öffentlichkeit, zumindest kann man so eine Aussage nicht tätigen. Das kann man vielleicht hinter verschlossenen Türen machen, intern alles, aber jetzt, wie gesagt, in der Pressekonferenz nach dem Augsburg-Spiel fand ich das total fehl am Platz.
Weil es natürlich auch nochmal mit dem Mannschaftsgefüge was macht, ne?
Also, ja, genau. Du sitzt jetzt, wenn du jetzt Spieler bist, du sitzt jetzt ja in der Kabine, und auch wenn er jetzt keinen Namen genannt hat, dann fragst du dich natürlich, der links neben mir, ist es einer, der jetzt mitzieht? Wen meint denn jetzt der Stewart? Der rechts, ist es einer, der schon abgeschlossen hat mit dem Kapitel Mannheim? Und ich finde zum Beispiel, es ist auch so, dass du gar nicht so eine klare Trennlinie ziehen kannst. Du weißt ja auch, wie es ist. Manchmal ist es so, dass gerade Spieler, von denen du weißt, der Vertrag läuft aus und die haben schon einen Vertrag woanders in der Tasche für die kommende Saison, dass die sich vielleicht ein bisschen hängen lassen. Aber zum Beispiel Markus Eisenschmidt, der hat einen schleppenden Saisonstart, aber seit 2023 trifft er wie am Fließband. Und es gibt natürlich einige, die einen Anschlussvertrag in Mannheim in der Tasche haben. Bei denen läuft es gar nicht. Und dann ist es für mich also wirklich gar nicht greifbar. Wen meint dann jetzt damit? Wer zieht denn mit und wer nicht? Und das andere, was mir noch gar nicht gefallen hat, ist dieses Fingerpointing. Also du kannst ja gewisse Kritikpunkte meinetwegen ansprechen, aber dann zu sagen, ja, der Trainerstab, der reißt sich jedes Mal den Hintern auf. Also wir machen alles richtig und die machen alles falsch. Ich finde, das in der Mannschaftsführung kannst du so in der Öffentlichkeit nicht reden.
Ja, kann ich durchaus jetzt erstmal nachvollziehen. Wie siehst du denn grundsätzlich, jetzt auch gar nicht nur von der Aktualität her, ich fand ja immer dieses Trainerduo oder innerhalb des Trainerteams mit so einem Erfahrenen wie Bill Stewart und so einem Jüngeren, ich finde ja immer so einer der definitiv aufstrebenden Eishockey-Coaches mit Marcel Gotsch, könnte doch eigentlich eine sehr, sehr gute Mixtur sein. Ich meine, der DEB macht es ja jetzt mit Harry Kreis und Alex Sulzer, die gehen ja letztlich auch den Weg.
Ja, sehe ich auch so. Ich hatte mir davon auch mehr erwartet. Die Frage ist natürlich, inwieweit Bill Stewart die beiden Co-Trainer, mit Jochen Hecht hast du ja tatsächlich auch noch jemanden mit vielen NHL-Spielen und der ein gewisses Standing dann auch in der Mannschaft hat, inwieweit der die beiden tatsächlich dann auch involviert in seine Entscheidungen und vielleicht auch mal Input von den beiden zulässt. Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht beantworten, die Frage. Aber tatsächlich dieses Konstrukt hätte schon definitiv funktionieren können. Und es war ja auch, du erinnerst dich, letztes Jahr relativ gleicher Zeitpunkt, als Stuart da übernommen hat mit den Co-Trainern. Da hat es ja tatsächlich auch funktioniert. Die Adler waren im Halbfinale, sind nur knapp an den Eisbären Berlin dann gescheitert. Und dann war ja immer so die Frage, wie geht es dann weiter? Und du hast natürlich mit Pavel Groß und Mike Pellegrims zwei Trainer noch auf der Payroll stehen bis 2024. Zumindest wurde eine Vertragsauflösung, wäre mir neu und wäre mir nicht bekannt, aber die hast du auf der Payroll stehen. Und dann fragst du dich natürlich auch als Geldgeber, ich habe da jemanden, der den Trainerjob übernehmen kann, das würde mir ein paar Euro dann noch sparen. Weiß jetzt nicht, diese Feuerwehrmann-Stuart-Kiste hat jeder, glaube ich, nachvollziehen können. Und jetzt ist so diese Entwicklung der Mannschaft, die gab es in diesem Jahr, glaube ich, nicht zu sehen.
Mhm. Nun wird natürlich, das ist gar nicht so meins, weil wir das hier auch nie so richtig tun, es wird natürlich viel spekuliert, rund um in der Tat Bill Stuart und so ist viel nachzulesen, gerade bei euch auch in der Region. Aber unabhängig davon mal, was würdest du denn sagen, was wäre eine noch erfolgreiche Saison für die Adler? Gehen wir mal davon aus, sie kriegen das jetzt gedreht.
Ja, also eine noch erfolgreiche Saison, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es, dass du tatsächlich das direkte Playoff-Ticket, also Viertelfinal-Ticket buchst und dann zumindest die erste Runde überstehst. Ich glaube, wenn du dann im Halbfinale bist, dann kannst du das, was die Adler selbst nie gesagt haben, und dann kannst du tatsächlich sagen, okay, das war jetzt mal eine Übergangssaison. Da haben wir zwar wieder viel Geld reingesteckt, aber ihr wusstet ja, die Verträge sind alles ausgelaufen. Wir konnten an der Kaderzusammenstellung wenig machen. Wir hatten einen Trainer, von dem klar war, dass er maximal dieses eine Jahr macht und dann wieder geht. Und jetzt haben wir aber diesen x-ten Neuanfang, aber wir haben dann irgendwie einen neuen Coach und eine neue Mannschaft und starten dann durch. Also Halbfinale sollte das Mindestziel sein. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube aber, der Impuls muss tatsächlich aus der Mannschaft kommen. Die müssen sich dann zusammenraufen und sagen, pass mal auf. Also so wollen wir uns jetzt auch nicht präsentieren wie zuletzt in Augsburg. Und dann holen wir den Karren aus dem Dreck, wir alle zusammen. Und wie gesagt, ich habe momentan, also München ist sowieso total enteilt. Und ich glaube, Halbfinale, das ist so das höchste der Gefühle in dieser Saison.
Mhm. Aber doch noch einmal nachgefragt, weil das wäre jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht clever, wenn ich es nicht tue. Du gehst also schon davon aus, beziehungsweise es ist schon, die Zeichen stehen schon eher so, dass es im Coaching-Staff dann nochmal eine Veränderung geben wird zur neuen Saison.
Ja, definitiv. Also das ist ganz klar. Axel Alavara hat auch in der vergangenen Woche in Skandinavien nochmal gescoutet, ist dann, war dann nur kurz in Deutschland, ist jetzt in Nordamerika beim Scouten und da soll es eben nicht nur um neue Spieler gehen, sondern da werden auch Trainergespräche geführt, ganz klar.
Mhm. München hast du eben angesprochen. Ich hatte das jetzt in den letzten Wochen zu unterschiedlichen Themen, wenn man so auf die Gesamtheit der Liga guckt, was das Sportliche angeht, immer schon mal mit meinen Gesprächspartnern das Thema Red Bull gehabt und habe gefragt. Und ich finde, das gilt dann auch für die Mannheimer. Und deswegen auch die Frage an dich mit dem Blick so auf die Gesamtentwicklung, die du eben auch angesprochen hast. Täuscht es oder sind die Münchner wirklich so an Mannheim und auch Berlin, die haben jetzt auch eine richtige Delle durch diese Saison, die enteilen schon ziemlich, ne? Auch im Hinblick, oder wenn man in den Kontext noch mit reinnimmt, dass die perspektivisch diese neue Arena bekommen, was sicherlich auch nochmal viel freisetzen wird oder was sie sich erhoffen, auch gerade wirtschaftlich und so und vom Fanpotenzial. Wie siehst du das so im Gesamtblick auf die Liga?
Bin ich bei dir, was Mannheim angeht. Über Berlin will ich mich jetzt nicht äußern, weil ich finde, Berlin macht seine Hausaufgaben auch sehr gut. Ich finde es zum Beispiel bemerkenswert, wie die Eisbären an Serge Aubin festgehalten haben in dieser Saison. Ich finde, da wird schon vieles richtig gemacht, wenn du von einem Trainer überzeugt bist, dass du dann vielleicht auch mal durch ein verkorkstes Jahr mit ihm gehst. Und ich meine, die Berliner von zwei Meisterschaften, also dass man da jetzt sagt, München ist da vorbeigezogen, das weiß ich nicht, weil es da tatsächlich auch so ein paar Faktoren gab. Mit diesem Niederberger-Wechsel, mit Wismann nach Nordamerika, das waren Sachen, die konnten halt die Münchner schlecht beeinflussen. Die Berliner schlecht beeinflussen. Deswegen, Berlin würde ich da tatsächlich ausklammern. Ich glaube, die kommen wieder. Bei den Adlern ist es tatsächlich so. Du musst dir ja nur mal die Kontinuität auf der Trainerbank anschauen. Mit Don Jackson und mit dem, was die Adler alles hatten. Sagen wir mal 2015, mit Jeff Ward hattest du ein herausragendes Jahr, dann kam Craig Ireland, das hat gar nicht funktioniert. Dann hattest du wiederum irgendwann später mit Pavel Groß gedacht, ja, dass der dreht wirklich jeden Stein um, was er dann tatsächlich auch gemacht hat. Das gab dann relativ schnell diesen Abnutzungseffekt. Also die Adler müssen sich immer wieder neu erfinden und München hat eine ganz klare Philosophie. Und da muss man schon sagen, die Münchner sind den Adlern momentan enteilt.
Wie sehr wurmt das die handelnden Personen wie Matthias Binder und vor allem auch Daniel Hopp aus deiner Sicht, die du ja sicherlich auch regelmäßig sprichst und so mitbekommst, wie die auf die Themen blicken?
Ja, also, glaube ich schon. Die Adler haben natürlich den Anspruch, und du, wenn du in Mannheim am Hauptbahnhof ankommst, blickt der Adler entgegen und steht oben drüber Eishockey-Stadt Mannheim. Und da hast du natürlich schon den Anspruch, zumindest oben immer mitzuspielen und auch vielleicht so ein bisschen eine gewisse Kontinuität in Erfolg reinzubringen. Und zum Beispiel in diesem Jahr war es ganz klar, man wollte wieder in die Champions Hockey League. Und da musst du ja jetzt schon aufgrund der Tabellenkonstellation hoffen, dass du Meister wirst, weil die ersten zwei Tickets sind vergeben und du rückst ja nur als Tabellendritter nach, wenn einer der ersten beiden dann Meister wird. Also da muss man schon sagen, diesen Erfolg, den gab es jetzt nicht. Und ja, Matthias Binder ist dann so eher der Herr der Zahlen. Ich glaube, der ist, auch wenn die Saison nicht so attraktiv war, relativ zufrieden damit, dass du nach dieser Pandemie kommst und hast wieder einen fünfstelligen Zuschauerschnitt. Ich glaube, und auch alles, was die Adler natürlich um ihren Club herum machen, mit diesem Adler helfen Menschen Projekt, ich glaube, das sucht seinesgleichen, auch in der DEL, wie viel Gutes da getan wird. Also ich glaube, da gibt schon Punkte, da sind die Adler immer noch Vorreiter, aber wenn du mich natürlich nach dem sportlichen Erfolg fragst, dann wurmt es die Führungsebene auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil sie ja wissen, dass es immer eine relativ teure Angelegenheit ist. Also nicht so, dass die Adler jetzt sagen, wir haben eine Übergangssaison und dann gehen wir da mit einem halben Budget rein und ziehen vielleicht, spielen mit 5 oder 6 U23-Spielern statt mit noch irgendwie 3 Routiniers. Das war ja dieses Jahr nicht der Fall. Musst ja auch wissen, Ryan McInnes wurde nachverpflichtet, dann Joe Cramarosa wurde nachverpflichtet, dann haben sie die letzte Lizenz dann noch an den dritten Torhüter vergeben. Also da wurde ja dann doch schon relativ viel Geld auch wieder in die Hand genommen.
Das heißt, auch mit Blick jetzt nach vorne, schon auf die kommende Saison, es wird nie irgendwie sowas geben, wie es hast du ja letztlich eben auch gesagt, dass man sagt so, ja, also Zielsetzung ist jetzt mal nicht ganz oben, sondern einfach irgendwie gutes Eishockey zu spielen. Das ist in so einer Stadt wie Mannheim und so einem Standort gar nicht möglich.
Ja, oder du musst es halt ganz klar kommunizieren mal für 1 oder 2 Jahre. Ich meine, die Jungadler, die sind in Mannheim natürlich auch eine sehr wichtige Einrichtung. Und wenn du dann sagen, also was ich sagen will, ist, du brauchst eben eine gewisse Philosophie und eine offen kommunizierte Richtung. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst versuchen, noch mehr junge Talente in eine Mannschaft einzubauen und dafür reißen sie sich eben den Hintern auf dem Eis. Ich glaube, das würde gerade so in einer Arbeiterstadt wie Mannheim honoriert werden. Da würden auch mal Niederlagen verziehen werden. In Mannheim ist es so, du weißt ja auch, dass die Fans sehr kritisch auf die Adler schauen und das auch völlig zu Recht. Allerdings ärgert es sie am meisten, wenn da wirklich hochbezahlte Profis auf dem Eis stehen und zumindest der Eindruck erweckt wird, dass die nicht alles geben. Du weißt auch, bei 56 Hauptrundenspielen ist es nicht in jedem Spiel möglich, aber zumindest ansatzweise sollte das doch durchgezogen werden. Und nochmal auf deine Frage, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so einen Philosophiewechsel gibt, wobei ich meine, da könnte man schon ein paar Leute hinten dran versammeln.
Und die Medien auch? Meinst du, euch auch, die Medien auch? Würdet ihr den?
Also, ja? Ganz klar, ich meine, es gab ja auch schon Jungadler Jahrgänge, da hattest du tatsächlich auch gedacht, okay, ich will jetzt gar nicht von Seider und Stützle sprechen, aber der eine oder andere, der hätte dann vielleicht doch auch in der vierten Reihe genauso gut Einsatzzeit bekommen können wie irgendwie ein älterer Profi dann. Diesem Jahr ist es so, oder seit 2 Jahren ist es so, dass tatsächlich dadurch, dass ja diese U20 DNL, wenn wir ehrlich sind, eher so eine U18-Liga ist. Ne? Dadurch, dass mit dieser U23-Regelung spielen ja sehr viele, die eigentlich noch in der DNL spielen könnten, schon in der deutschen Eishockey-Liga. Aber ich glaube schon, dass du da das ganze Umfeld hinten dran versammeln kannst. Ich glaube nicht, dass die Adler diesen Weg gehen werden. Und ganz klar, ganz viel wird eben davon abhängen, wen sie als neuen Trainer holen. Und da vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Du funktionierst als Verein ja immer nur dann gut, wenn ein Trainer und ein Manager, also die sportliche Führung, an einem Strang ziehen. Und das war ja in diesem Jahr auch nicht der Fall.
Jungadler, das ist auch nochmal ein guter Punkt, das wollte ich dich gerne fragen, weil ich das auch nochmal in den letzten Wochen, gerade wenn auch so die Kader für die U-Nationalmannschaften bekannt gegeben wurden, immer mal so auf Twitter, wo ich das dann immer auch sehr stark versuche zu verfolgen, so gerade aus der Adler-Community gesagt wurde, so, oh, da haben wir jetzt aber auch, da sind nicht mehr so viele Namen wie vorher dabei, da verlieren wir auch, oder die Münchner und Berliner enteilen uns da. Ist das auch, ist das ein Fakt aus deiner Sicht, dass da weniger im Moment kommt von so aus dem Nachwuchs heraus?
Ich würde es nicht ganz so dramatisieren, aber die Entwicklung ist natürlich in diese Richtung. Also ich habe mir natürlich das Roster auch angeschaut. Hm. Es gab natürlich dann schon den einen oder anderen, wie zum Beispiel Ryan Betterhart, der dann doch auch eine Jungadler-Vergangenheit hatte, aber jetzt eben nicht in Mannheim spielt. Aber es ist klar so, dass der Stamm, der in der Nachwuchsmannschaften aus Mannheim kommt, der ist eben nicht mehr gegeben. Und zumindest München mit der Akademie ist da definitiv auch einen Schritt voraus.
Guck mal, Christian, haben wir das auch noch. Du, ich danke dir recht herzlich. Da haben wir doch die Aktualität nochmal gut eingefangen. Genieß deinen freien Tag.
Gemacht.
Viel Spaß auf der
Zielgeraden. Ich werde die Kollegen der Eishockey-News jetzt noch beglücken. Die machen natürlich auch ein Playoff-Sonderheft zum Start. Und da darf ich noch einen Text schreiben. Also du siehst, langweilig wird es mir nicht.
Ich verstehe. Alles gut. Okay, mach's gut. Bis dann. Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.